Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme Will.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Bonjour und ein herzliches Willkommen zu unserer neuen Sendung von Radio Micro Europa. Mein Name ist Diana Reichel und unser heutiges Thema heißt Fair Play. Die Mikro-Europa-Redaktion hat sich über vielfältige Aspekte und Aktivitäten dazu, unter anderem aus der Politik, Hochschule und Bildungsarbeit informiert. Zunächst aber stehen auch bei uns die Ereignisse in Paris im Vordergrund. Wir sind schockiert und tief berührt von der Gewalt gegen die Redaktion Charlie Hebdo. Ein Kommentar von Elisa Schwarz.
Der Terroranschlag von Paris wird vieles verändern, aber nicht von selbst. Nach dem unglaublichen Schock, der Trauer und Fassungslosigkeit brauchen wir mehr als symbolische Tränen auf Facebook und bequeme Solidaritätsbekundungen. In dieser Zeit größter Schwäche muss unsere Stärke das sein, was von keinen Sturmgewehren zerschossen werden kann. Unsere unbeirrbare Überzeugung, den Wert der Pressefreiheit, ja den Wert spitzer, polemischer Satire zu verteidigen. Sie ist die schlagfertige Zunge unserer Demokratie, ohne die wir den faden Einheitsbrei an Informationen zu oft unreflektiert konsumieren würden. Dieses Bekenntnis aber erfordert Mut zur Ehrlichkeit und die fehlt an vielen Ecken derzeit schmerzlich. Auf dem Trauerzug durch Paris waren Politiker aus aller Welt zusammengekommen, um den Anschlag auf die Redaktion und die Pressefreiheit zu bedauern. Die Washington Post erstellte eine Liste der Anwesenden und zog vielen vermeintlich lupenreinen Demokraten den Trauerschleier vom Gesicht. Da wären zum einen der Premierminister Israels, Benjamin Netanyahu, dessen Militär 2008 6 Journalisten im Gazastreifen tötete. Unter ihnen war auch der türkische Premierminister Ahmet Davutoglu, dessen Land trauriger Spitzenreiter inhaftierter Journalisten ist. Und auch der amerikanische Justizminister hakte sich bei den Trauernden unter, der ein Land vertritt, in dem ein Reporter verhaftet wurde, weil er über die Unruhen in Ferguson berichten wollte. Geheuchelte Wertesolidarität beleidigt nicht nur die getöteten Redakteure. Es beschmutzt den sorgfältig polierten Glanz unserer errungenen Pressefreiheit, die wir so stolz vor uns hertragen. Es macht uns als Wertegemeinschaft unglaubwürdig und offenbart so neue Schwächen, die all jene ausnutzen werden, die keine Meinungsfreiheit akzeptieren wollen. Auch wir selbst sollten im Moment des Innehaltens zur Ehrlichkeit zurückfinden. Nous ne sommes pas Charlie Hebdo. Wir sind nicht Charlie Hebdo, denn wir wissen nicht, wie es ist, für seinen Beruf sterben zu müssen. Wie es ist, mit scharfsinnigen, klugen, ja auch provokanten Karikaturen die Gesellschaft zur Reflexion bewegen zu wollen. Wie es ist, unbequem zu sein. Das sollten wir nicht als Entmutigung verstehen, sondern als Tatsache und Aufforderung, unsere Alltagslethargie abzuschütteln und aktiv zu werden. Dazu brauchen wir Mut, Willenskraft und eine gnadenlose Ehrlichkeit zu uns selbst. Fangen wir damit an. Jetzt.
Vielen Dank, Elisa Schwarz, für Ihren Kommentar zu den Ereignissen vom 7. Januar in Paris. It's our day to win, our way.
Hate. I know things will be great. Love us, love, and hate us, hate. Well, I know that things will be great.
Und schon wieder ein weiterer Tag, in dem die Welt sich bisschen dreht und der Verschleiß ein bisschen Fahrt aufnimmt. Wir wirken müde und alt in unseren Hosentaschen, bisschen auf die Fäuste geballt, doch schon mit der aufgehenden Sonne rennen wir los und hinterlassen tonnenweise Scheiße, die uns ja im Endeffekt dann doch nichts nützt. In dem Moment, in dem das Morgenrot uns küsst und sagt:
Ihr bittet, ist euer Tag.
Wo alle frei sind, ist nichts mehr verboten. Wo nur ein Herz schlägt, geht niemand zu Boden. Wo jeder Recht hat, wird niemand belogen.
Das hier ist unser Tag.
Wo jeder liebt, da muss niemand mehr zweifeln. Lass all die Hassmenschen endlich begreifen. Werf mit Blumen und brennenden Reifen singt.
Das hier ist unser Tag.
Mein Tag, dein Tag. Guck nicht so böse in Stuttgart, krieg ich auf die Fresse wegen einem Park. Wir kaschieren den vollen Bauch, mach das Photoshop aus. Alle Cops sind jetzt blau, sehen wie Robocop aus. Wunderschön und naiv ist mein Hollywood-Traum. Wie das Bild von Banksy mit dem Molotow-Strauß. Den Dickkopf reinhalten gegen jede Warnung. Ich brauch kein Wodka, meine Seele, sie braucht Babynahrung. Ich pass nicht rein in die Form, ich bin zu kantig. Und die Staatsanwälte der Stadt Stadt, sie finden mich zu romantisch. Die Devise, bisschen runterkommen und runterfahren. Das hier ist nicht dein, 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 das ist unser Tag.
It's our day to win, our way, no. It's our day to do it, our way,
Wo alle frei sind, ist nichts mehr verboten. Wo nur ein Herz schlägt, geht niemand zu Boden. Wo jeder Recht hat, wird niemand belogen.
Das hier ist unser Tag.
Wo jeder liebt, da muss niemand mehr zweifeln. Lass all die Hassmenschen endlich begreifen. Werf mit Blumen und brennenden Reifen sing.
Das hier ist unser Tag.
Yeah, we're sure as love as love. And as sure as hate as hate. I know things will be great, 'cause this is our day, our. Yeah, sure as love as love, yeah. And as sure as hate, I know things will be great, 'cause this is our day,
wo alle frei sind, ist nichts mehr verboten. Wo nur ein Herz schlägt, geht niemand zu Boden. Wo jeder Recht hat, wird niemand belogen.
Das hier ist unser Tag.
Wo jeder liebt, da muss niemand mehr zweifeln. Lass all die Hassmenschen endlich begreifen. Werf mit Blumen und brennenden Reifen sing.
Das hier ist unser Tag. Das ist nicht deiner, ist unser Tag. Das ist nicht deren, ist unser Tag. Das ist nicht eurer, ist unser Tag. Yeah. Das hier ist unser Tag. Das ist nicht deiner, ist unser Tag. Das ist nicht seiner, ist unser Tag. Das ist nicht eurer, ist unser Tag. Yeah. Das hier ist unser Tag.
Psycho Dino mit Matthias, Patrice und Olli Wunderkind Banjo mit Unser Tag. Eng verbunden mit deutschem Hip-Hop ist auch die Initiative Viva Con Agua durch das Engagement der beiden Rapper Mekkes und Materia. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Vielen geht es nur um die Verbesserung ihrer persönlichen Lage. Dabei vernachlässigen sie oft soziale Aspekte. Was sollte junge Leute also antreiben? Sich nur für sich oder für andere und einen guten Zweck einsetzen? Daniela Lausch traf sich mit der Tübinger Viva Con Agua Gruppe und besuchte auch das hiesige Büro von Amnesty International.
Ich komme aus Australien und Australien wird häufig The Lucky Country genannt. Und dann dachte ich, ich sollte mich dann sozial engagieren, damit andere Länder genauso lucky sein können.
Coole Leute, coole Aktionen, die man selber veranstaltet. Und das Ganze einfach für einen Zweck, der sehr sinnig erscheint und sehr professionell auch umgesetzt wird.
Bei mir war das letzten Endes erstmal eine persönliche Entscheidung. Ich habe mich in den Jahren davor ziemlich ins Studium reingehängt und habe gemerkt, dass mir das alleine nicht so viel gibt und dass ich eben auch was anderes nebenher brauche. Sachen, die mir was geben, weil ich dabei anderen Menschen helfen kann.
Anderen etwas Gutes tun und Spaß dabei haben. Das ist der Ansporn der Studenten, sich zu engagieren. Sie sind sich ihrer privilegierten Lage bewusst, in einem wohlhabenden Land aufgewachsen zu sein und wollen etwas zurückgeben. Auch Moritz Steinbeck und Steffen Bittner von der Gruppe Viva Con Agua betonen das. Ihren Leitspruch Wasser für alle, alle für Wasser, erklärt Bittner folgendermaßen.
Wasser für alle heißt, wir wollen, dass alle Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser und zu einer adäquaten Hygiene und Sanitärversorgung haben. Und der andere Teil des Spruchs, alle für Wasser, ist, es gibt ein Netzwerk, wo Leute sich gerne engagieren für solche Projekte und vor allem da viel Spaß dabei haben.
Mit diesem Ziel spricht die Organisation viele junge Leute an. Womöglich, weil sie selbst noch nicht sehr alt ist. Gerade einmal 10 Jahre gibt es sie. Amnesty International besteht dagegen schon seit mehr als 50 Jahren. In Tübingen gibt es sogar mehrere Amnesty-Gruppen. Georgia Zahr und Sebastian Stein wirken aktiv bei der Hochschulgruppe mit. Der Jurastudent sagt, was die Gruppe antreibt.
Dafür zu sorgen, dass Menschenrechtsverletzungen, die weltweit von unseren hauptamtlichen Mitarbeitern aufgedeckt werden, den Leuten sozusagen näher gebracht werden, also dass wir die Leute informieren darüber, dass es diese Menschenrechtsverletzungen eben weltweit gibt. Zum anderen die Leute auch dazu zu bewegen, letztlich was dagegen zu tun. Das ist eben auch ganz klar unser Ziel, dass die Leute dort mitmachen und sich engagieren sollen.
Obwohl Viva Con Agua und Amnesty International unterschiedliche Themen behandeln, bedienen sie sich ähnlicher Methoden. Oft sind sie auf Festivals oder Konzerten zu sehen. stellen Infostände auf, an denen man T-Shirts und Taschen bedrucken kann oder veranstalten Flashmobs zu aktuellen Themen. Sie wollen präsent sein und den Menschen mit ihren Aktionen im Gedächtnis bleiben. Es geht vor allem darum, Menschen für die Themen Wasser und Menschenrechte zu sensibilisieren. Sebastian Stein bereitet mit seiner Amnesty-Gruppe gerade einen Abend zum Thema Flucht und Migration vor.
Da wollen wir im Kinoatelier hier einen Film über Flüchtlinge und die Situation der Flüchtlinge eben zeigen und wollen mit dem Asylheim kooperieren, sodass eben Flüchtlinge selbst zu Wort kommen können, wenn sie möchten, und darüber erzählen. Und in dem Rahmen auch mit Flüchtlingen gemeinsam zu kochen. Also die Gäste sollen möglichst was zum Buffet beitragen. Und es geht praktisch darum, die Menschen in Kontakt zu bringen einfach und gegenseitiges Verständnis zu fördern.
Viva Con Aqua organisierte voriges Jahr einen Spendenlauf mit dem Titel Run for Wash. Wash steht dabei für Wasser, sanitäre Grundversorgung und Hygiene. Das sind die drei Felder, die die globale Wasserproblematik umfassen. Aktionen wie diese bringen den Gruppenmitgliedern unvergessliche Erlebnisse. Steffen Bittner und Sebastian Stein berichten von ihren besten Momenten.
Gerade bei diesem One for Wash, da habe ich Stuttgart ausgeholfen und habe dann vor der ganzen Schule diese Ankündigung gemacht. War ich zwar mega aufgeregt davor, aber danach ging es einfach klasse, weil da waren irgendwie 400-500 Leute in der Sporthalle und ich durfte das vorstellen. Also es war schon ein ganz tolles Erlebnis.
Bei der Aktion, die wir beim Stocherkadenrennen gemacht haben im Sommer, da haben wir zum Drohnenkrieg in Afrika haben wir was gemacht und hatten auf unserem Stocherkan eben eine selbst gebastelte Drohne und haben dann eben auch ein kleines Schauspiel dazu gemacht. Wir hatten zwei Stocherkähne und die Drohne hat immer auf den anderen Stocherkan rübergefeuert. Und ich glaube, das war der beste Moment, dass man wirklich einen Riesenspaß hat, auch in der Vorbereitung und dann auch in der Durchführung der Aktion und dabei auch noch was Gutes tut.
Wer Lust bekommen hat, bei einem Treffen der beiden Gruppen vorbeizuschauen, ist herzlich dazu eingeladen. Amnesty International trifft sich jeden Donnerstag um 20 Uhr in der Wilhelmstraße Nummer 105. Viva Con Agua hält ihr Treffen jeden ersten Montag im Monat um 19 Uhr im Applehaus ab. TTIP. Jeder hat in den vergangenen Monaten diese vier Buchstaben gehört. Irgendwie ist jeder dagegen, irgendwo gab es schlimme Befürchtungen. Aber irgendwie weiß keiner so genau, was dahinter steckt, hinter der Transatlantic Trade and Investment Partnership. Ich habe dazu ein paar Infos zusammengetragen und mit Alexander Graf Lambsdorff, FDP und Vizepräsident des EU-Parlaments, gesprochen.
Was ist TTIP?
TTIP ist ein geplanter Handelsvertrag zwischen EU und den USA. Die Zölle fallen dann weg und eine Vielzahl an auszufüllenden Dokumenten. Will eine Firma auf der anderen Seite des Atlantiks etwas verkaufen? Die Preise können dadurch sinken, was die Verkäufe und damit die Wirtschaft steigern soll. Klingt zunächst gut.
Wie laufen die Verhandlungen?
Allerdings liegen die Vertragsdetails völlig im Dunkeln. Sie werden zwischen den USA und einer EU-Kommission vereinbart. Scheinbar haben nicht einmal die Mitglieder des EU-Parlaments Einblick. Im November 2014 lenkte die EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström ein. Offenlegen will sie nun die formalen Verhandlungsvorschläge, die die EU gegenüber den USA unterbreitet hat. Zudem soll die Geheimhaltungsstufe bei vielen Papieren herabgestuft werden. Kritiker befürchten, dass geltende europäische Standards durch TTIP sinken. Denn US-Firmen können dann in Europa alle Produkte verkaufen, die auf dem amerikanischen Markt gehandelt werden. Gentechnisch veränderte Erdnüsse, bisher verboten, können unbemerkt im europäischen Markt landen.
Und was sagen andere dazu?
Bei Alexander Graf Lambsdorff, dem Vizepräsidenten des EU-Parlaments, fragte ich nach.
Ich glaube, dass ganz im Gegenteil, wenn Amerika und Europa, zwei sehr hochentwickelte Wirtschaften, Standards vereinbaren, dass der Rest der Welt sich an diesen Standards orientieren wird, weil die ja auf unsere Märkte wollen. In Europa, dem größten Markt der Welt, und Amerika, dem zweitgrößten. Insofern, die Standards werden steigen und nicht sinken.
Aber die amerikanischen Standards sind ja teilweise niedriger als die europäischen.
Und teilweise höher. Im Verbraucherschutz gibt es einige amerikanische Bestimmungen, die deutlich höher sind. Der Standard, über den immer geredet worden ist, war ja die Frage des Chlorhühnchens, also Lebensmittelsicherheit. Genau. Hier ist die Frage, sind wir wirklich der Meinung, dass unsere Antibiotika-Hühnchen so viel besser sind als Chlorhühnchen? Sie müssen in jedem Fall desinfiziert werden, bevor sie in den öffentlichen Gebrauch kommen. Wir machen es mit Medikamenten, die Amerikaner machen es mit geklortem Wasser. Das benutzen wir übrigens für Salat hier in Deutschland auch. Ich habe manche Aufregung da nicht verstanden.
Wie geht es weiter?
Dennoch zeigen Proteste eine Wirkung. Der US-Handelsbeauftragte Michael Froman signalisierte, dass er bereit sei, im Vertrag Ausnahmen für mit Chlor desinfizierte Hühnchen zu akzeptieren. Die US-Beamten haben sich nun auch erstmals offen für eine Kennzeichnung von Gentechnik-Lebensmitteln gezeigt.
Welche Befürchtungen gibt es noch?
Seit der Finanzkrise unterliegen außerdem die US-Finanzmärkte stärkeren Bestimmungen als die europäischen. TTIP könnte dazu führen, dass die Bestimmungen in den USA wieder gelockert werden, sagen Gegner. Auch die umstrittene Erdölgewinnung Fracking, in den USA angewandt und in der EU verboten, wird dadurch in Europa einziehen können. Dabei kann es durch Chemikalien zu großen Umweltschäden in Böden und Grundwasser kommen. Besonders kritisch wird das Einführen von Schiedsgerichten betrachtet. Vor ihm können Firmen klagen, sollten sie durch neue Gesetze finanziell Verlust erleiden. Um sich diese Dimension vorzustellen, betrachte man Folgendes. Der schwedische Stromkonzern Vattenfall fordert von Deutschland vor einem US-Schiedsgericht eine Milliardensumme wegen des deutschen Atomausstiegs. Bei dieser Summe kann man nur ungläubig den Kopf schütteln. Es bleibt zu hoffen, dass unsere Politiker neben des Profits auch über die Auswirkungen von TTIP auf unsere Umwelt und die Qualität unserer Nahrung nachdenken. Fair wäre das schon, wenn nicht sogar ihre absolute Pflicht.
Yeah, everywhere me walk and everywhere me go, me see brethren we sell them soul. And everywhere me go and everywhere me walk, me hear bad intention behind them talk. Yeah, everybody first thinks about his advantages, even a people you call your friend. The money give worth to things that ain't got no worth. That's why useless things mean so much to them. Yeah, money may pay what's a vanity, but it could never pay whatever we stay. Yeah, I say money, money, money. Go and get the money, 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 money. Go and catch the money, 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 money. Manipulation, I go and over like a storm. Say money, money, money. Go and catch the money, 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 money. Go and snatch the money, 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 money. Manipulation I go and boy, you take over like a storm. Say ooh. The cradle and Babylon at the grave of man. Yeah, well, it's brainwashington that seem to run Babylon. But as big economies pass through all whitewash house, we bow down. Yeah, mutation of man at the reaction to them plan. Bad Babylon I go down in this time of revelation. Like a storm, say money, money, money. Go and snatch the money, 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 money. Go and catch the money, 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 money. Manipulation, I go and why it take over like a storm.
Patrice's Manipulation. Andy Guanini, Mikroeuropa-Reporter aus Frankreich, machte sich schlau über das Fairplay im französischen System der Classe Préparatoire. Das sind Bildungseinrichtungen, die auf das Hochschulstudium an einer der französischen Elite-Unis vorbereiten sollen.
Das französische Hochschulsystem ist sehr unterschiedlich vom deutschen System. In Frankreich werden manche Studiengänge sowie Politik, Wirtschafts- oder Medienwissenschaft nur in besonderen Hochschulen gelehrt. Das sind die sogenannten Grandes Écoles. Um dahin zu kommen, müssen die Studenten Aufnahmeprüfungen bestehen. Estelle und Sarah waren beide im literarischen Classe Préparatoire.
Classe Préparatoire ist ein Vorbereitungsstudium nach dem Abi zur selektiven Aufnahmeprüfung der Grandes Écoles, also diese Hochschulen. Und diese Klassen laufen parallel zur klassischen Universitätslaufbahn.
Eine Classe Préparatoire ist eine Ausbildung, die 2 Jahre dauert. Und während dieser 2 Jahre sind wir vorbereitet, um eine Prüfung zu haben. Und diese Prüfung erlaubt, die berühmten Schulen von Frankreich zu integrieren. Zum Beispiel die ENS, das ist die École Normale Supérieure. Das ist eine sehr berühmte Schule von Frankreich.
Diese Classe Préparatoire vermitteln den Studierenden eine sehr große allgemeine Bildung, denn die Aufnahmeprüfungen sehr selektiv sind. Sarah erklärt uns, welche Fächer sie studierte, als sie in Classe Préparatoire war.
Die gleichen Kursen wie im Gymnasium, also Literatur, Philosophie, Sprachen, Geschichten etc. Der Unterschied ist, dass in Classe Préparatoire pro Jahr ein einziges Thema behandelt wird, zum Beispiel in Philosophie die Politik oder in Geschichte das Römische Reich oder das Römische Kaiserreich. Das heißt, man hat mehr Zeit, um das Thema gründlich zu behandeln.
Aber die Zahl von Plätzen ist so beschränkt, dass die Stimmung in den Klassen schnell sehr schlecht werden kann. Es gibt viel Konkurrenz und nicht selten lehnen manche Studenten in Classe Préparatoire Teamarbeit ab, weil sie Angst davor haben, dass die anderen nicht so gut arbeiten wie sie selbst. Denn diejenigen mit den schlechten Noten fliegen schon nach dem ersten Jahr raus. Sarah und Estelle erinnern sich beide an ihre Klasse.
Während der ersten Jahre waren wir 50 Schüler und am Ende des Jahres gibt es 3, die dieses Jahr nicht gehabt hatten, weil sie so schlecht waren. Und andere haben ein anderes Studium gewählt. Und während des zweiten Jahres waren wir 45.
Anfang des ersten Jahres gab es 40 Schüler. Dann ist die Zahl ein bisschen gesunken auf 30 Schüler. Und im zweiten Jahr waren wir dann nur noch 25.
Die Konkurrenz existiert. Ja, wenn wir unsere Note bekommen, gibt es ja eine Konkurrenz zwischen den Leuten. Sie wollen haben die beste Note und sie arbeiten nur für die Prüfungen am Ende von dieser Ausbildung.
Gerade weil das Studium hart ist, halten die Studenten aber auch solidarisch zusammen und helfen sie gegenseitig. Dazu noch einmal Sarah.
Wir hatten schon eine relativ gute Arbeitsstimmung, aber keine Wettbewerbsstimmung. Aus dem einfachen Grund, dass wir keine renommierte Schule waren und dass viele Studenten nicht für die Aufnahmeprüfung da waren, sondern eher für die allgemeine Ausbildung. Aber gegenseitige Hilfe gab es schon, weil wir alle im gleichen Boot gesessen haben und man weiß, dass es keiner leicht hat und dadurch entwickeln sich auch starke Freundschaften, weil man auch zusammen durch eine ziemlich komplizierte und nicht einfache Phase unserer Studentenlaufbahn gehen.
Auch wenn die Umstände in den Classe Préparatoire manchmal ziemlich stressig sind, zeigen die jungen Leute also doch auch oft ihren Sinn für Fairplay und faires Verhalten untereinander.
Wie so oft scheinen Konkurrenzkampf und Fairplay dicht nebeneinander zu liegen. Dabei wird einem sofort Wärme ums Herz, hört man von Studenten, die sich gegenseitig unterstützen und Freundschaften für ein Leben lang aufbauen.
Micro Europa.
Micro Europa.
Ihr hört immer noch Radio Micro Europa. Unser Thema heute: Fair Play. Die Europäische Union bemüht sich auch darum, Fair Play im Hochschulbereich zu unterstützen. Sie hat ein neues Projekt mit Namen Erasmus Plus eingeführt. Dieses Programm hat zum Ziel, die Verbundenheit zwischen den Nationen zu stärken, so auch im Sport. Darüber gesprochen hat Radio Micro Europa Reporterin Camille Bétonville mit Steffen Schulz, dem Vertreter der EU in München.
Also vorweg, die EU-Kommission auf europäischer Ebene ist Sport ja seit 2009 ein Teil der Politik. Also zuvor hatte das nichts mit Europa zu tun, hatte die EU war keinerlei Kompetenzen in diesem Bereich. Das hat sich eben 2009 geändert und jetzt mit Erasmus Plus, das gerade erst in diesem Jahr gestartet ist, gibt es tatsächlich auch ein Programm speziell für Sport, für das wir 265 Millionen Euro haben, natürlich in ganz Europa, um eben grenzübergreifend Sport zu fördern und bestimmte Werte, die der Sport hat, zu vermitteln.
Was sind die Werte, die das Erasmus Plus Sportprogramm vermitteln?
Geht es natürlich darum, erstmal zu zeigen, dass Sport wichtig ist für die Gesundheit und auch für den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Neben dem tatsächlichen Sporttreiben, der andere positive Wert ist natürlich, dass Sport auch einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft hat, also auf Wertvermittlung, auf Werte wie Solidarität, auch dass man Regeln respektiert, dass man die anderen respektiert, dass Disziplin nötig ist. Das sind ja alles Sachen, die im Sport wichtig sind und die auch im Zusammenleben in einer Gesellschaft wichtig sind. Zum Schluss geht es natürlich auch um die Vermittlung von das Bewusstsein zu stärken, dass Dinge wie zum Beispiel Rassismus oder Korruption oder dass man Gewalt auf dem Fußballplatz oder so solche Dinge oder auch, dass man sich abspricht, wie ein Fußballspiel zum Beispiel ausgehen soll, also im Prinzip Betrug, dass solche Dinge eben nicht zum Sport dazugehören und dass man da diese Dinge bekämpfen muss. Auch das ist ein Teil des Sportprogramms innerhalb von Erasmus Plus.
Warum ist es für die Europäische Union wichtig, solche Angebote zu unterstützen? So, was sind die Probleme in heutiger Europa und wie wollen Sie die lösen durch solche Angebote?
Da geht es darum, um Wertevermittlung. Es geht darum, dass es viele positive Werte gibt, die mit Sport und Sportvereinen und Mannschaftssport verbunden sind und so auch vermittelt werden können. Und dass es leider eben auch auf der anderen Seite viele Fakten gibt, Dinge gibt, die mit dem Sport zu tun haben, die negativ besetzt sind. Sei es Rassismus, sei es Gewalt, die Absprachen, was Spiel angeht, etc. Solche Dinge sind auch im Sport zu beobachten und natürlich ist es wichtig für die europäische Ebene, aber auch in den Mitgliedstaaten, dass diese Dinge nicht ignoriert werden, sondern dass man da aktiv etwas dagegen tut. Diese Aktionen aus Erasmus Plus im Bereich Sport sind ein Element in einem ganzen Portfolio von verschiedenen Elementen, um einerseits den europäischen Gedanken zu fördern, die europäische Integration zu fördern, aber das ist sicherlich nichts, was jetzt sämtliche Probleme auf europäischer Ebene lösen kann oder was sämtliche auch Kritik, die von den Bürgern kommt, aus der Gesellschaft kommt, irgendwie dem begegnen kann oder so. Dafür ist das natürlich nicht geeignet.
Mikro-Europa-Reporterin Camille Bétonville über das Sportprojekt Erasmus Plus in der EU.
car. That's the way my father made his life an art. Drink all day and we talk till dark. That's the way the road dogs do it, light till dark. Don't leave me now. Don't say goodbye. Don't turn around. Leave me high and dry. I hear the birds on the summer breeze. I drive fast. I am alone in midnight. Been trying hard not to get into trouble, but I've got a war in my mind. I just ride, just ride. I just ride, just ride. I'm tired of feeling like I'm fucking crazy. I'm tired of driving till I see stars in my eyes. I want them to keep myself sane, baby. So I just ride, I just ride. Hear the birds on the summer breeze. I drive fast. I am alone in the night. Been trying hard not to get into trouble, but I've got a war in my mind. Just ride, just ride. I just
Lana Del Rey und Ride. Sicherlich stimmen wir alle damit überein, dass Fair Play sehr wichtig ist. Nur vertreten wir diese Überzeugung auch so stark, wenn es um unseren eigenen Vorteil geht? Wie ist es zum Beispiel mit Schummeln? Total in Ordnung oder unfairer Betrug? Unser Redaktionsmitglied Silke Seibold hat die Tübinger Studierenden nach ihrer Meinung und ihren besten Schummelgeschichten gefragt.
Wir haben das damals so gemacht in der Schule. Ein Kumpel von mir. Und wir haben das alles ausgedruckt, die ganzen Blätter und so. Und dann hat ein Kumpel das auf sein T-Shirt hinten drauf mit so Plastikfolie draufgebunden. Und er hat den Pulli an und dann war es so, in der Arbeit hat er dann immer seinen Pulli ausgezogen und ich sitze immer hinter ihm. Und dann habe ich das immer da alles abgelesen, alles abgeschrieben und wenn die Lehrerin halt kam, hat er halt den Pulli dann wieder angezogen. Dann hat sie es nicht gesehen. Und so haben wir das früher immer gemacht.
Ich hab mal nicht geschummelt.
Echt
nein.
Nicht? Du Streber!
Ich schwöre nicht. Ich fand's halt unfair gegenüber der anderen, weiß nicht.
Ich meine, die können ja auch schummeln.
Ja klar können sie das, aber ich find's unfair einfach. Versteh ich.
Ja.
Ich wurde zur Spickzettelkönigin erklärt.
Nein!
In der Oberstufe.
Ehrlich?
An der Uni nicht, nee. Zu Schulzeiten schon, ja. Aber nicht dolle, ja. Nur so ein kleines bisschen. Nee, Uni war immer fair, ja.
Ich habe die dann auch verteilt an meine Mitschüler damals. Also die waren gefragt, die Spickzettel.
Ich habe mal alles auf meinen MP3-Player gesprochen und über den Rollkragen Pulli, Kopfhörer rein und Haare offen. Und dann wurden alle Vokabeln immer wieder wiederholt. Ich glaube, das war meine Lieblingsspickmethode.
Ich finde es halt als Lehrerin nicht so toll, wenn geschummelt wird. Einfach dadurch, dass es dann kein Fair Play ist. Die Chance sollte für jeden gleich sein. Und das macht mir die Notengebung sehr schwer, auch weil ich die Schüler ja mag.
Ich find's nicht so schlimm, also kommt drauf an, in welchem Maß. Ich glaube, jeder hat mal irgendwie Spickzettel benutzt, ob zur Schulzeit oder Unizeit. Deswegen finde ich es nicht so schlimm, solange es im Maßen ist und man nicht alles jetzt auf Spickzettel oder abschreibt.
Schummeln macht auch, also mir macht Spaß, so ein bisschen dieses Kribbeln auch. So, das ist echt cool, auf jeden Fall.
Also früher in der Schule hatten
hatten wir alle irgendwo Spickzettel auf der Rückseite vom Lineal aufgeklebt, ganz klein ausgedruckt auf dem Rechner, mit ganz kleiner Schrift, dass man das nicht sieht. Aber aus späterer Zeit ehrlich gesagt nicht, weil gerade was Leistung angeht, Uni oder Job, da bringt Schummeln eigentlich nichts. Man lernt ja für sich und ich bin der Meinung, damit kommt man nicht wirklich weiter. Vielleicht ein kleines Stück, aber irgendwann fällt es auf. Also man will es ja auch lernen, man will es ja auch richtig können, damit man dann später den entsprechenden Job machen kann. Insofern hat sich auf jeden Fall die Einstellung aus Schultagen zu heute verändert.
Mikro-Europa-Reporterin Silke Seibold über Schummeln an der Uni. Sicher ist, dass ehrliche Arbeit immer zu guten Früchten führt. Ihr hört immer noch Radio Mikro Europa. Unser heutiges Thema ist Fair Play. Eine Innenstadt hat Unmengen an Geschäften. Kennt ihr auch diese Läden, an denen man öfters in der Stadt vorbeiläuft, von denen man aber gar nicht weiß, was sich innen drin verbirgt? So erging es auch unserer Mikroeuropa-Reporterin Ingrid Siluk-Reitenbach, die beschloss, den fairen Kaufladen in Tübingen näher kennenzulernen. Was es Besonderes über dieses kleine Geschäft in der Marktgasse 12 zu erzählen gibt, hört ihr jetzt.
Die Tübinger Altstadt. Ein Ort voller Studenten, die durch die Stadt bummeln oder Menschen, die nach der Arbeit einen Kaffee genießen. Große Geschäfte mit bunten Teetassen und süßen Kleinigkeiten. Und der kleine, aber feine Laden, der neugierige Blicke der Passanten auf sich zieht. Die Rede ist vom fairen Kaufladen in der Marktgasse 12, der mehr anbietet, als auf dem ersten Blick zu sehen ist. Das Sortiment vom Geschäftsinhaber Bruno Gebhard Pietsch ist gemischt. Er setzt besonders auf drei Schwerpunkte. Fairer Handel ist eins davon.
Das sind Lebensgenussmittel aus Entwicklungsländern, von Kooperativen, für die eben partnerschaftliche Preise ausgehandelt worden. Ist in der Regel auch inzwischen alles Bio-Anbau, das ist also Kaffee, Tee, Schokolade und Ähnliches.
Wer nicht nur Schokolade aus Ecuador haben möchte, der findet auch Süßes aus der Region. Honig, Säfte und sogar Wein werden aus der Tübinger Umgebung angeboten.
Dann der zweite Schwerpunkt sind Schreibwaren aus Recyclingmaterial. Das heißt, alle Papierwaren sind aus 100% Altpapier und auch ökologisch hergestellt. Schreibwerkzeuge sind in der Regel aus Holz oder aus wiederverwerteten Plastikabfällen.
Wiederverwertung steht somit im Mittelpunkt. Denn fair sollte man auch gegenüber der Umwelt sein. Um die Menschen auf diese Besonderheit aufmerksam zu machen, hat man sich bei dem Schild über dem Laden etwas Besonderes einfallen lassen. Zu sehen ist der Name der Kaufladen. Die Wortergänzung faire schiebt sich von oben zwischen die zwei anderen Wörter und es entsteht der faire Kaufladen. Somit setzt man bereits auf der Straße Akzente über den Inhalt. Die Bücher-Sonderangebote bilden schließlich den dritten Teil des Sortiments. Bruno Pietsch versucht damit, faire Preise möglich zu machen.
Das sind Bücher günstig, zum halben Preis, also Restauflagen, die noch lieferbar sind, aber schon mal in der Buchhandlung waren, wieder zum Verlag zurückgeschickt werden konnten von der Buchhandlung und die gibt der Verlag dann in Sonderangebot. Und da ist der Schwerpunkt Reklam, Surkamp, Pieper, DTV, Fischer, Taschenbuchverlage. Kommt natürlich dann noch aktuelle, nicht reduzierte Bücher mit Tübingen-Bezug, Bildbände, aber auch Autoren, die hier in Tübingen leben, arbeiten und veröffentlichen. Oder schon mal hier waren, wie der Hölderlin, Hesse und ähnliche.
Hier wird jeder fündig, denn die ruhige und gemütliche Atmosphäre lädt zum Stöbern ein. Der faire Kaufladen kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. 1978 kam die Idee auf, einen Buchladen themenspezifisch anzubieten. Das gab es damals in Tübingen noch nicht. Die Buchhandlungen haben verlagsweise sortiert die Bücher präsentiert. Nach und nach begann man auch, Randsortimente aufzunehmen.
Also in der Ökologieabteilung gab es dann auch Recyclingpapier. In der Bilderbuchabteilung gab es Holzspielzeug. Im Bereich gesunde Ernährung gab es dann auch Lebensmittel aus dem fairen Handel.
Es kam zu einem breiten Angebot weit über Bücher hinaus. Seit 1998 besteht das Geschäft mit seinen gesetzten Schwerpunkten, die noch heute gelten. Mit diesem Konzept möchte Bruno Pietsch ein Beispiel sein. Einige Dinge erhofft er sich dazu noch von der Zukunft.
Partnerschaftlich gerecht miteinander umgehen, nicht nur in der Stadt, im Land, sondern eben auch weltweit. Beispielhaft Modelle zu leben ist trotzdem wichtig. Der Weg ist das Ziel. Den Weg zu gehen ist schon ein Ziel. Ob man dann dorthin kommt, schauen wir mal.
Dann mal los zu den kleinen Läden in der Tübinger Innenstadt. Ein Aufruf von unserer Mikroeuropa-Reporterin Ingrid Siluk-Reitenbach. Fragt man Wikipedia, um was es sich bei Fair Play handelt, bekommt man zu lesen, dass der Begriff aus dem Sport stammt und ein, Zitat, sportliches Verhalten kennzeichnet, das über die bloße Einhaltung von Regeln hinausgeht. Es geht um die Anerkennung des Gegners, den respektvollen Umgang und die Unversehrtheit des Gegenübers. Eigentlich ein Ideal für alle Sportler, doch manche vergessen das Fair Play im Eifer des Gefechts. Das Pforzheimer Projekt Bolzplatzliga macht es gerade deshalb zum Mittelpunkt seiner Fußballturniere. Ein Beitrag von Mikroeuropa-Reporterin Jeanne Lutz.
Fair, fairer, am fairsten. Wenn die Scorpions gegen die Eagles auf dem Platz stehen, geht es in erster Linie natürlich um den Sieg. Das Ziel? Die Tabelle der U16-Fußballmannschaften der Pforzheimer Bolzplatzliga anführen und den Sieg nach Hause holen. Veranstalter des Turniers sind der Stadtjugendring und die Stadt Pforzheim sowie der Sportkreis Pforzheim-Enzkreis. Doch neben dem Sportlichen gibt es bei diesem Fußballturnier noch einen anderen Preis, einen sehr viel wertvolleren, den Fairplay-Preis. Der Wächter über Fair und Unfair ist Sozialarbeiter Stefan Kress, Fairnessbeauftragter des Turniers.
Also das ist erstmal am Anfang jeder Saison, sind die Jugendlichen dazu verpflichtet, bei diesem Projekt selbst ihre Regeln aufzustellen. Das heißt, man geht von Mannschaft zu Mannschaft und erfragt, was ihnen in dieser Saison wichtig ist, wie sie mit anderen umgehen wollen und wie sie wollen, dass mit ihnen umgegangen wird, was sie unter Fairplay verstehen. Und dann wird da praktisch eine Karte angefertigt, die sie dann beim zweiten Spieltag, das war also jetzt heute, unterschreiben. Und die hat so einen Vertragscharakter. Und da stehen die Regeln drin, die die Mannschaften selber aufgestellt haben und an die sie sich in dieser Saison dann jeweils halten wollen. Also kein Rassismus, keine Gewalt, ja, aber keine Fouls, kein Zeitspiel oder dass man zugibt, wenn man gefoult hat und der Ball im Aus war.
Dass das nicht nur Gerede, sondern gespielte Praxis ist, zeigt der Umstand, dass es bei den Spielen keinen Schiedsrichter gibt. Nach jeder Begegnung verteilt die Mannschaft an seine Gegner Fairplay-Punkte. Die Jugendlichen haben eine klare Vorstellung von fairem und unfairem Spiel.
Ja, jetzt zum Beispiel, wenn jetzt eine kritische Situation ist, zum Beispiel mit Aus oder mit dem Foul, dass man dann halt sagt, ja, das war jetzt mein Fehler und der Gegner kriegt den Ball. Und ich versuche auch nicht so hart ranzugehen, jetzt vor allem hier.
Ja, dass man fair miteinander umgeht. Ja, man sollte natürlich überall Fairplay sein, aber im Fußball finde ich es natürlich sehr wichtig. Ich finde es so gut, weil wir können selber entscheiden, ob es ein Foul war oder nicht. Und selten kommt es zu Diskussionen, aber in der meisten Zeit regeln wir selber.
Ich habe jetzt gemerkt, dass meine Mannschaft immer besser wird. Also wir versuchen halt immer fair zu sein. Jeder muss halt gleich behandelt werden.
Man versucht halt selber fair zu sein und dann klappt es eigentlich.
Wer am Ende die meisten Fairplay-Punkte vorweisen kann, gewinnt. Und das lohnt sich. Der Preis im vergangenen Jahr war der Besuch eines Bundesligaspiels. Seit knapp 10 Jahren gibt es die Bolzplatzliga inzwischen. Für die Jungs ist es eine Möglichkeit, zu kicken und am Ende einen Preis mit nach Hause zu nehmen. Für Sozialpädagoge Clemens Beisel, pädagogischem Leiter des Projektes, und sein Team steckt aber noch mehr dahinter.
Also die Idee entstand 2005 ungefähr. Das war der Vorgänger auf meiner Position bei der Bolzplatzliga. Der hat gemerkt, dass es innerhalb von Pforzheim immer wieder Konflikte zwischen Stadtteilen gibt, also zwischen Jugendlichen aus verschiedenen Stadtteilen, dass es oft um Fremdenhass ging, aber auch, dass verschiedene Jugendliche dass Jugendliche mit verschiedenen Nationalitäten sich zu Gruppen zusammenschließen und sich bekämpfen. Und da hat er gemeint, man erreicht mit dem Medium Fußball sehr gut diese Zielgruppe oder diese Jugendlichen. Und man sollte versuchen, dadurch zu bewirken, dass die verschiedenen Stadtteile sich befrieden und dass die näher zusammenrücken und sich gegenseitig kennenlernen. Und da ist einfach Fußball als Medium sehr gut. Und das war die Entstehung der Bolzplatzliga. Also das war das erste Ziel, das die Bolzplatzliga verfolgt, um Jugendliche von der Straße zu holen und sie in coole Projekte reinzuholen, wo man sie dann auch besser kennenlernt, wo man dann mit ihnen pädagogisch weiterarbeiten kann.
Eine Idee, die ankommt. Die Zahl an teilnehmenden Mannschaften wächst kontinuierlich. Inzwischen ist auch die Bundesliga-Stiftung als Sponsor beteiligt. Für Clemens Beisel und Stefan Krest ist die Bolzplatzliga ein Erfolgskonzept, das gerade in einer Stadt wie Pforzheim eine wichtige Funktion übernimmt.
Also Pforzheim ist ein Schmelztiegel, jetzt schon mehr wie andere Großstädte in Deutschland. Und die Bolzplatzliga schafft diese Vermischung auch oder schafft auch die Integration von Jugendlichen. Und das ist wissenschaftlich belegt, dass wir innerhalb von 3 Jahren, wenn eine Mannschaft neu ankommt, ist die komplett durchmischt in Multikulti-Mannschaften und sind dann ein Spiegelbild von dem, was hier in Pforzheim ist.
Das sind wirklich jeden Spieltag kleine Dinge, die uns zeigen, dass wir damit auf dem richtigen Weg sind. Die Jungs wollen kicken, aber wir als dieser integrative Charakter und den wir als Sozialarbeiter da natürlich diesem Projekt hier mitgegeben haben. Ich sag mal so, die Jungs merken das vielleicht gar nicht. Ja, aber es passiert was mit ihnen hier. Und das ist das, was wir eigentlich wollen. Ja.
Jeanne Lutz über die Pforzheimer Bolzplatzliga. Bei so vielen guten Beispielen bleibt die Frage, warum die vielen Aktivitäten in Sachen Fairplay im Alltag dennoch nicht so richtig fruchten wollen. Anrempeln, grimmige Gesichter, Beleidigungen und noch viel Schlimmeres prägen unseren Alltag überall auf der Welt. Was im furchtbarsten Fall in Morden endet, wie zuletzt in Paris geschehen, beginnt im Kleinen auch bei uns selbst. Bemühen wir uns doch ab heute, ein wenig mehr Fairplay in unsere Leben einzubauen.
Kollegen unterstützen, den Kindern zuhören und andere glücklich machen. So sorgen wir zumindest dafür, dass unsere eigene kleine Welt von Fairplay geprägt ist.
Mama scheint, es kommt nichts zusammen und du stehst vor so einem Berg und denkst, du kommst da nicht rüber. Und plötzlich entdeckst du dieses Lied wieder neu und es schenkt dir neue Zuversicht. Das hier war so ein Lied für mich und ich dachte, ich will es mit euch teilen. Billy Preston. Yeah. Hello, singers, come. You are so beautiful, so wonderful. You are so beautiful, wunderschön, und das ist unser Leben. You are so beautiful, und sing's für dich selbst. You are so beautiful. Hey, du, hallo Welt. Wenn dir das Leben seine Fratze zeigt und du denkst, du stehst da ganz allein, kann das sein? Wenn sich die Götter gegen dich verschwören, die Welt dir wieder nur ein Nein hat, du kannst nicht mehr hören. Wenn niemand auf dich baut, weil niemand an dich glaubt, wenn du mal wieder glaubst, dass dich niemand anders braucht. Vom Pech verfolgt, es scheint, das heißt dein bester Freund, sind deine Tage eher wie Nächte und du hast schlecht geträumt. Dein Boot gekentert, sitzt an einem kaputten Lenkrad, dann weißt du, dass es Zeit wird, dass sich an dem Punkt was ändert. Und lässt dich jemand hocken, komm, wisch die Tränen trocken, mach's wie Pierre, mach neu, dir steht das Leben auf. Denn auch wenn Winde toben, Kinn nach oben, Blick nach vorne, es ist nix verloren, also schmeiß die Flinte nicht ins Korn. Sieh in Spiegel und wie Chaplin setzt ein Lächeln auf. Das Leben will ich testen, singst du Billy Preston extra laut.
You are so beautiful,
es ist so wonderful.
You are so beautiful,
wunderschön, es ist unser Leben.
You are so beautiful,
komm, sing's für dich selbst.
So beautiful.
Sing's für dich und sing's für die Welt. Und wenn dir die Welt die kalte Schulter zeigt und sie dir einreden, dass du selber schuld dran seist, sagst du dir selbst dann, sagst du deinen Nächsten, schreist in die Welt, auch wenn die Dinge manchmal ungerecht sind. Trotz all der Sorgen und Nöte, glaub an die Morgenröte. Zwei Herzen, eine Brust, Johann Wolfgang Goethe. Das ist unser Leben und es ist wunderschön. Unsere Zeit, unsere Zukunft, die lassen wir uns nicht nehmen. Ich kann nicht anders als von Hoffnung schreiben. Mir ist egal, was all die Zyniker uns prophezeien. Denn das ist, was ich fühle, das ist keine Plattitüde. Vielleicht geht's mehr um Haltung, weniger um Attitüde. Für all die hoffnungslosen Optimisten, für alle die, die noch hoffnungsfroh sind, so wie ich bin. Am Ende bleibt immer Minimum noch ein bisschen. Hello Black sings für euch alle nochmal mit sing.
You are so beautiful. Oh, so beautiful,
so wunderschön, das ist unser Leben.
You are so beautiful,
du singst doch mal für dich selbst.
You are so beautiful.
Hallo Deutschland, hallo Welt.
You are so beautiful.
Kahedi Baby.
You are so beautiful.
Shout out für meinen Mann Sam und Kawamura.
You are
Roberto
so beautiful.
Wir haben's gemacht, mein Lieber.
You are so beautiful.
Auf Wiedersehen, Welt.
Das war's schon wieder mit Mikro Europa. An den Reglern saß wie immer Oliver Lichtwald. Die Redaktion machte Ulrich Hegele. Die nächste Sendung von Mikro Europa hört ihr am 22. Februar. Unser Thema dann ist vom Trend zum Zwang. Jetzt gleich geht's hier weiter mit dem Uniradio, bleibt also dran. Vom Mikrofon verabschiedet sich Diana Reichel.